Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Spiritualität heute am Sonntagnachmittag. Ich bin Ulrich Schwab und unser Gruß gilt allen Hörern bei Radio Horeb im deutschlandweiten Programm und auf UKW 92,4 in München, ebenso wie den Hörern im Programm von Radio Maria in Südtirol. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes, das ist heute das Thema unserer Sendung zum Festtag der Weihe der Lateranbasilika in Rom. Sie ist die älteste Papstkirche und trägt den Titel Mutter und Haupt aller Kirchen des Erdkreises. Dieses Geheimnis, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind, nach dem Wort aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus, dieses Geheimnis erschließt uns in dieser Sendung heute Pfarrer Fritz May aus Langenfeld, der uns jetzt zugeschaltet ist. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Herr Pfarrer May, einen herzlichen Dank schon mal, dass Sie uns heute Ihre Gedanken zu diesem Fest schenken. Dass dieses Fest so eine wichtige Bedeutung hat, konnte man heute auch schon im Gottesdienst erfahren. Da werden heute ja die Lesungen und das Evangelium zu diesem Weihetag der Lateranbasilika gelesen und nicht die vom Sonntag im Jahreskreis. Warum hat denn das Fest so eine große Bedeutung, Herr Pfarrer May?
1000 Jahre hat der Heilige Vater dort gewohnt und gelebt und gebetet, eben halt in dem Lateranpalast mit eben der Lateranbasilika. Also tatsächlich angefangen von Konstantin, der hat diesen Palast in dem Papst übergeben. Und das hat quasi bis zum 14. Jahrhundert hat er da gewohnt und gelebt. Und ich denke, das wird dann auch der Grund sein, dass eben dieses Fest eben halt auch so eine Bedeutung hat.
Ja, dann darf ich Sie jetzt um Ihren Vortrag bitten, gerne, zu dem Wort des heiligen Paulus. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes.
Ja. Meine Lieben, ich freue mich sehr auf diesen Vortrag heute, weil es geht da um eine Wirklichkeit, die mir selber so wichtig ist, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Es ist mir so wichtig, wenn ich die Not sehe der Menschen. Ich sage einfach mal, wenn ich so vertraut reden darf von unseren Leuten, von uns, von ihnen, die wir uns kennen oder auch noch nicht kennen. Aber viele von uns, von der Radio Horeb-Familie, wir kennen uns ja. Und wenn ich das mir jetzt mal so mit einem Bild von oben anschaue, wie wir jetzt gemeinsam miteinander verwoben sind. Und wenn wir dann voneinander wissen, in unserer Situation, in unseren vielen Situationen, ja, dann berührt das ja. Und dann berührt es ja, weil wir uns lieb haben. Dann berührt es ja, weil wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Und da möchte ich gerne heute helfen, dass wir da in einen Blick reinkommen, der wirklich uns total ermutigt, stärkt, tröstet, aufbaut, ja, der uns richtig zum Staunen bringt. Ich möchte 4 Schritte gehen. Das erste ist eben, dass wir erkennen, dass wir wirklich Tempel des Heiligen Geistes sind und dass das nicht eine Theorie ist, sondern dass es wirklich eine praktische Wirklichkeit ist. Eben, dass wir Ja sagen lernen dazu. Das zweite ist eben Christus in der Eucharistie. Das dritte, wir eben als Kirche, Tempel des Heiligen Geistes, und wir als Kirche, was wir dafür einen Auftrag haben. Meine Lieben, zum ersten, dieses, dass wir erkennen, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben unterscheiden zwischen dem, was wir vom Glauben her wissen, unser Glaubenswissen, und von dem, was wir im Herzen spüren. Um den Unterschied geht es mir. Ne, vom Glauben her wissen wir, durch die Taufe haben wir Anteil an der neuen Schöpfung. 2 Korinther 5, 17. Ich sage dann immer so gerne, Kinder, was ist das Gegenteil von 08, 15? Das ist 2, 5, 17. Nämlich, wir sind eine neue Schöpfung, eben durch die Taufe. Wir sind Adoptivsöhne Gottes, Galater 5, 4. Und dann eine meiner Lieblingsstellen, wir haben Anteil an der göttlichen Natur, 2 Petrus 1, 4. Wir sind Glieder Christi, 1 Korinther 6, 15, 12, 27. Wir sind Miterben mit ihm, Römer 8, 17. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, 1 Korinther 6, 19. Meine Lieben, das wissen wir vom Kopf. Und das ist auch richtig und das ist auch wichtig und das will ich auch. Aber ich will noch mehr. Ich möchte, dass wir das in unserer Seele wahrnehmen. Ich war früher als Kind total beeindruckt vom Pfarrer von Ars, wo er dann den Satz sagte, Maria, ich habe sie geliebt, bevor ich sie gekannt habe. Und lange Jahre habe ich dieses Wort gehört und immer gestaunt. Denke ich, boah, was war der Mann für ein besonderer Mann. Und dann immer mehr wurde mir dann klar und bewusst, Moment mal, das ist doch der ganz normale Weg. Als Säugling, als Baby, als Kind, dann normalerweise spüre ich ja denn die Liebe der Eltern. Die Liebe der Mama. Wenn ich dann eben halt an ihrer Brust liege oder an der Brust des Vaters, dass ich dann einfach die Liebe von Mama und Papa spüre. Aber dann weiß ich doch noch gar nicht, was die beiden für eine Ausbildung haben, was die beiden für ein Studium haben oder eben nicht studiert haben, was die beiden für eine Prägung haben, wie deren Familiensituation waren, was die können an Fertigkeiten, an Instrumenten oder eben nicht, welche Größe sie haben, welche Haarfarbe sie haben und was auch immer. Das weiß das Kind doch gar nicht, vom Wissen her. Und trotzdem ist es felsenfest davon überzeugt, dass die Mama das Kind liebt, dass der Papa das Kind liebt. Darum geht es mir, mein Lieben, um diese Erfahrung. Und die geht uns dann abhanden im Laufe der Zeit, weil wir dann mehr und mehr von der Vernunft her Mama und Papa kennenlernen und dann quasi vom Kopf her Mama und Papa lieben. Und die das eben nicht erfahren durften, ja, das tut dann einfach nur weh, die Kinder, die es eben nicht erfahren durften. Und doch ist es so, dass wir dann eben halt meistens uns, mein Lieben, vom Kopf her ja uns steuern und sagen, dich will ich gern haben oder dich habe ich gern und dich habe ich nicht gern. Und dass dann im Laufe der Zeit dann dieses Offensein des Kindes, des Säuglings, des totalen Vertrauens durch negative Erfahrungen, eben halt durch Traurigkeiten verletzt wird, angeknackst wird, zerstört wird und dass ich mich in meinem Herzen immer mehr verschließe. Dass ich das Vertrauen, was ich eigentlich habe, von Natur aus habe, dass ich da die Tür zumache und nicht mehr vertraue. Und das ist so fatal, denn dann vertraue ich ja niemandem mehr. Und dann vertraue ich ja auch der Liebe selbst nicht mehr. Und dadurch vertraue ich ja auch Gott nicht mehr, der die Liebe ist. Und dadurch bin ich ja eingemauert in meine Armut, in diese negative Armut, weil dann kriege ich ja keine Luft, dann ist ja kein Licht, dann gehe ich ja dann kaputt. Und dann kann ich ja immer nur außerhalb meines Herzens eben Ablenkung suchen. Nämlich diese Traurigkeit der Zeit, wie es dann heißt, wenn die sich in meinem Herzen festsetzt, dann kann ich ja nur außerhalb von mir sein. Und dann in der Neugierde oder was dann alles Thomas von Aquin schreibt, wie sich das äußern kann. Mein Lieben, diese Traurigkeit, die muss da raus, beziehungsweise wir müssen wieder an die Liebe dran. Und zwar mit Hilfe des Bewusstseins, dass wir Tempel des Heiligen Geistes sind. Dass wir uns bewusst machen, was das bedeutet. Und mir ist der Gedanke so schön, so lieb geworden, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass wir nur noch Tempel sind, sondern nicht nur Tempel sind, sondern dass wir Dom des Heiligen Geistes werden. So beim Vorüberlegen, da kam mir so dieser Gedanke und ich hatte meine Freude daran. Denn wenn ich bei mir hier in Köln in den Kölner Dom gehe, in meinen Dom, der ist so weit, wenn ich da jedes Mal reinkomme, dann kommt diese Höhe, diese Weite, dieses Leichte eigentlich dieses Filigrane, diese großen Pforten, aber noch mehr diese großen Fensterflächen. Ja, wenn dir der Abstand vom Boden, dieser Blickschutz quasi gar nicht wäre, ich glaube, das wäre so fein wie ein Gewebe, wie ein ganz feines Gewebe, wenn man nämlich von außen dann die Mauern sieht, die ja gar keine Mauern sind, die eigentlich viele feine Stäbe sind, die einander helfen, diese Bögen, die das stützen und schützen und wie das dann hochgeht und hochgebaut wird, es ist eigentlich ganz leicht. So, und dieses Bild, das möchte ich gerne, dass wir nämlich uns kennenlernen, dass wir eben dann schauen, halt, wie schaue ich denn auf mich? Muss ich mich abgrenzen vom anderen? Muss ich da von einer Schutzmauer sprechen? Ne? Ich will das Bild nicht von der großen Therese geringschätzen, von der inneren Burg. Im Gegenteil, das gebrauche ich ja selber, um mit den Kindern ins innere Gebet zu gehen, um mir eben vorzustellen, es gibt in meinem Inneren einen Raum, eben wie in einer Burg, wie es große Therese sagt. Und in dem tiefsten Tiefen im Raum ist eben mein Gottesraum, meine Herzenskammer. Und das soll eben das Gefühl auch zeigen und stärken und vermitteln, dass ich dort geborgen bin, dass dort das Licht ist, dass es dort warm ist, weil dort die Liebe wohnt. Und das ist eben halt zum Erklären des Gottesraumes, des Herzensraumes, dass ich da auch den Schutz brauche. Denn wir brauchen ja auf unserem Weg des geistlichen Lebens ja auch eine Zeit der Entfaltung. Und das ist mir genauso wichtig, dass wir, sobald wir anfangen zu gehen auf dem Weg, dann leben wir schon, dann atmen wir schon, so wie das Kind ja auch schon lebt im Schoß der Mutter. Es ist alles hineingelegt und dann muss es sich entfalten, eben halt als Säugling, als Kind, als Jugendlicher bis zum Erwachsenenalter und es muss noch weiter reifen. Und so ist es doch im geistlichen Leben auch. Es ist nicht wie auf der Fertigungsstraße in der Industrie bei der Autoherstellung, dass alles zusammengebaut wird und am Ende dreht man den Schlüssel vom Zündschloss rum und dann läuft es und fährt es. Nein, ich muss nicht arbeiten mein Leben lang bis zum Tod und dann starte ich den Motor und die Ewigkeit fängt an. Nein, sondern vom ersten Augenblick beginnt die Ewigkeit ja schon. Dieser umgekehrte Blick ist mir so wichtig, mein Lieben. Wir sind doch organische Menschen, wir sind doch lebende Wesen. Und was bei uns dann immer so schwer ist, ist die Zeit. Diese, was uns dann wirbelig macht, ist dann die Zeit. Christus ist ja erst vor 2000 Jahren geboren worden und hat gelebt und ist gestorben und auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Aber die Welt wurde doch durch ihn geschaffen. Und das ist, wo wir mit der Vernunft wirbelig werden und denken, oh, wie soll ich denn das? Ja, und das bleibt eben so schwer und das bleibt heute auch noch schwer. Und darum müssen wir versuchen, das heute zu spüren, wie das geht. Nämlich, und diese Wirklichkeit, dass in diesem Dom, jetzt praktisch von dieser Weite, dass ich mich nicht vor dem anderen schützen muss, sondern dass wirklich Christus in mir ist, dass die anderen für mich keine Gefahr sind. Und das nehme ich quasi wie, also beim Kölner Dom wieder, um das zu vergleichen, wenn ich da früher Dienst gemacht habe, war es drinnen genauso kalt wie draußen, also im Winter. Und da waren sogar die Weihwasserbecken waren eingefroren vom Wasser, von der Kälte. Und was ich damit sagen will, ist, als Bild, nur als Bild, denn im Sommer ist es ja so, wenn es draußen so heiß ist, ist es sogar im Dom kühler, weil es eben ein bisschen braucht mit der Temperaturangleichung. Darum nehmen Sie das Bild jetzt nicht zu scharf. Und zwar meine ich damit diese Luft, die ist quasi drinnen wie draußen dieselbe. Drinnen wie draußen dieselbe. Die Luft berührt die Außenmauer von außen und berührt die Innenmauer, die Außenmauer von innen. So, und dieses Bild, dieses in meiner Seele, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes, dieses Licht und diese Wärme, die berührt mich in meinem Inneren, so wie der Sauerstoff in meiner Lunge ist und derselbe Sauerstoff meine Haut berührt. Es ist derselbe Sauerstoff innen und außen. Und dieses Bild, mein Lieben, ist mir so wichtig für die Seele, dass Christus in mir ist und diese Liebe mich von innen berührt. Ich möchte gern, dass wir geweitet werden mit unserer Vorstellung, dass wir wirklich wie dieser große Dom sind, wo wir Zeit brauchen in uns und für uns in uns. Und dass dann diese Liebe uns inwendig berührt, aber Gott ist doch überall, also berührt er mich doch auch von außen. Seine Liebe berührt ja quasi von innen meine Seele, meinen Leib, meine Haut und von außen meinen Leib, meine Haut. Spüren Sie, dass wir in diese Dimension kommen, in diese Weite, in diese Weitung, dass wir die Ängste verlieren. Darum geht es. Klein Therese sagt, sich der Liebe ausliefern heißt sich allen Ängsten ausliefern. Sich der Liebe ausliefern, heißt sich allen Ängsten ausliefern. Und unser geistliches Leben ist eben was ganz anderes, als wie ich muss immer haben, 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 haben. Als ob ich dann quasi an der Tür meines Domes stünde und würde alles reinholen, was ich brauche. Alles, ich würde immer nur reinholen und reinholen und reinholen und reinholen. Nein, das geistliche Leben ist genau umgekehrt. Ich sage in meiner Sprache immer so gerne, das geistliche Leben ist der Wandel vom Staubsauger zum Föhn. Eben halt, dass ich eben nicht alles immer nur auf mich zentriere. Das brauche ich noch, dann bin ich glücklich. Wenn ich das nicht habe, bin ich nicht glücklich. Das brauche ich noch, um glücklich zu sein. Das will ich noch haben. Sondern ich muss raus, es muss raus aus meinem Herzen. Wie es im im Kolosser 1, nee, nicht Kolosser, das ist Johannesevangelium heißt, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 32. Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das heißt, in mir ist Christus, in mir ist die Quelle und die muss aus mir herausströmen. Aus mir herausströmen. Und dann kommen wir wirklich in die Dimension von, für den Reinen ist alles rein. Dann habe ich keine Angst vor den Menschen. Obwohl es Versuchungen gibt, obwohl es den Bösen gibt, das ist doch klar. Und obwohl ich auch nach wie vor noch sündige. Aber erstmal diese Grundhaltung, dass ich das erkenne, wer ich bin und wie ich bin. Und dann, mein Lieben, eine so große Hilfe, dass Christus in mir ist, nämlich als Priester, Altar und Opfer, dass ich mir dann das Buch nehme von Vater Benedikt, die berühmte, für mich, die berühmte 311er Stelle, die ist so wichtig, dass ich sie Ihnen wirklich vortragen möchte. Nämlich, da geht es um Maria Magdalena und den auferstandenen Heiland, Rabuni. Sie will ihn berühren, sie will ihn anrühren, ihn festhalten, aber der Herr sagt zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Das wundert uns. Wir möchten sagen, jetzt, wo er vor ihr steht, kann sie ihn anrühren, ihn festhalten. Und wenn er zum Vater aufgestiegen sein wird, ist es nicht mehr möglich. Aber der Herr sagt das Umgekehrte. Jetzt kann sie ihn nicht berühren. Sie kann ihn jetzt nicht berühren, nicht festhalten, schreibt er. Die frühere Beziehung zum irdischen Jesus ist so nicht mehr möglich. Es geht hier um das Gleiche, was Paulus in 2 Korinther 5, 16 folgende sagt und zum Ausdruck bringt. Auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben gekannt haben, jetzt kennen wir ihn nicht mehr so. Wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das ist das Zitat von eben, 2, 5, 17. Die alte Weise menschlichen Miteinanderseins und Begegnens ist vorbei. Nun kann man Jesus nur noch berühren beim Vater. Man kann ihn nur berühren, indem man aufsteigt. Vom Vater her, in der Gemeinschaft mit dem Vater, ist er uns auf neue Weise zugänglich und nahe. Diese neue Zugänglichkeit setzt auch eine Neuheit unsererseits voraus. Durch die Taufe ist unser Leben schon mit Christus in Gott verborgen. Wir sind in unserer eigentlichen Existenz schon oben bei ihm, zur Rechten des Vaters, vergleiche Kolosser 3,1. Wenn wir in die Eigentlichkeit unserer christlichen Existenz vordringen, dann rühren wir an den Auferstandenen. Dort sind wir ganz wir selbst. Meine Lieben, spüren Sie das? Wir müssen Christus neu kennenlernen, wir müssen ihn, können ihn nur noch beim Vater berühren. Und was ist der Vater? Die Liebe, die er in uns hineinhaucht, die wir empfangen, wie das Atmen holen des Leibes. Und was müssen wir tun? Ausatmen. Zurückatmen, zurückschenken. Wir müssen das tun, was Christus tut. Und er tut es in uns als Priester, Altar und Opfer. Das ist ja im Dom, der Altar, mittendrin, im Vierungsaltar, im Kölner Dom. Da wird das Opfer dargebracht. Und Christus selbst ist ja der Priester, der Altar und das Opfer. Das heißt, was will er tun und was tut er? Er ist der, der sich immer vom Vater empfängt. Das ist die 3,28er Stelle im Band 1. Jesus ist nie allein, sondern immer im sich empfangen und zurückgeben an den Vater. Das heißt, er atmet den Vater. Und der Sohn ist doch der, in den sich das Wort des Vaters ganz ausspricht. Der Vater spricht sich aus. Man könnte sagen, der Himmel ist dann leer. Das ist aber nur, wenn man ein Standbild macht. Natürlich ist das ein ununterbrochener Prozess. Und der Sohn ist der, der sich dem Vater ganz zurückschenkt. Und dieses gegenseitige Sich-Schenken ist der Heilige Geist. Und da sind wir hineingenommen. Da werden wir hineingenommen. Da hebt uns Christus sozusagen hinein, weil er in uns als Priester wirkt. Als Altar wirkt. Als Opfer wirkt. Das heißt, er selbst ist ja der, der dann uns, unsere Schwächen, unsere Sünden, unsere Fehler in den Vater hineinlegt. Denn es ist für mich, dann diese wunderbare, die 55er Stelle im Band 2, dieses in der Hingabe In seiner Hingabe am Kreuz legt Jesus gleichsam alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes hinein und löst sie darin auf. Hintreten zum Kreuz, in Gemeinschaft treten mit Christus, bedeutet das Eintreten in den Raum der Verwandlung und Entsühnung. Mein Lieben, das ist inwendig in unserem Sein, in unserer Seele, in unserem Herzen. Er vollzieht es. Aber wir dürfen nicht der Versuchung in die Versuchung reinfallen, dass wir uns jetzt vorstellen, Christus macht es mit seinem irdischen Leib in unserem Leib und wie auch immer, wir denken dann an vor 2000 Jahren, stellen ihn uns als Mensch vor und dann macht er das irgendwie in unserem Inneren, so in unserer Vorstellungskraft. Ich sage immer, hier auf der Stirn, in dieser Videoleinwand von unserer Vorstellung. Nein, er macht es existenziell. Wir müssen aufsteigen zum Vater und wir sind aufgestiegen im Vater durch die Taufe. Wir sind in ihm, wir lieben ihn und genau dieses Wahrnehmen lernen des Liebens, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, mein Lieben, dass wir Christus wahrnehmen und dass wir spüren, was er tut, dass er selbst wirklich uns hineinführt in das Herz des Vaters. Was sagt Vater Benedikt in Band 1, 164 und 66? Dieses, wenn wir beten, dass der Geist und die Stimme im Einklang stehen müssen, und dass, wenn wir die Worte sprechen, normalerweise das Denken dem Wort vorausgeht. Und beim liturgischen Gebet ist es umgekehrt. Da geht das Wort voraus und unser Geist fügt sich in dieses Wort ein. Und das heißt, und seit 166, wenn wir das Vater Unser beten, nimmt Jesus uns in sein Beten hinein und führt uns hinein in den inneren Dialog der dreifaltigen Liebe. Und mit den Kindern in der Schule, dann sagen wir das immer so, wenn ich das Vaterunser bete, wenn ich das liturgische Gebet bete, wenn ich in die Liturgie gehe, steige ich ein in den Jesus-ICE und er führt uns in den inneren Dialog der dreifaltigen Liebe. Das heißt, ich lerne Gott kennen. Und dann sagen wir, Jesus führt uns dann in den Vater, wir lernen den Vater besser kennen und er lernt uns besser kennen. Theologisch lassen wir das so stehen, es ist einfach zu schön, was die Kinder dann formulieren in der Schule. Meine Lieben, spüren Sie das? Das heißt, ich lerne wirklich die Liebe kennen. Ich bin in dem Dialog, ich bin in dieser Liebe, ich bin in diesem Heiligen Geist. Ich bin der Mittelpunkt der Beziehung Gottes, wie das meine Kinder sagen in der Schule. Die 327er Stelle mit dem guten Hirten. Denn das Kennen, das Jesus mit den Seinen verbindet, steht im Innenraum seines erkennenden Einsseins mit dem Vater. Und dann sagten die Kinder, das ist aber schwer. Ich sage, ja, das stimmt. Hört mal fünfmal, wir lesen das fünfmal durch. Und dann sagte eine Schülerin, Pfarrer May, heißt das, ich bin der Mittelpunkt der Beziehung Gottes. Ja, wir atmen den Heiligen Geist. Wir sind hineingewoben in das Leben Gottes. Wir sind Leib Christi, wir sind wirklich dieser Tempel des Heiligen Geistes und Gott ist nicht außerhalb von uns, sondern er ist ja in uns. Denn Christus ist doch nicht allein, er ist doch in uns als Priester, als Altar und als Opfer. Und dass wir dann wirklich in seine Dynamik hineinkommen, dass wir wirklich, dass er sich für uns heiligt, dass er uns bereitet für die Wahrheit. Dass wenn ich sage, Vater, ich liebe dich, dann ist das dem Vater so wohlgefällig, wie wenn Christus es sagt. Und es ist kein Unterschied, es sagt ja Christus. Darum geht es mir, es sagt ja Christus. Das ist nicht, ach Herr, leih mir jetzt deine Stimme. Nein, es ist doch seine Stimme. Im Katechismus, im K3, und Nummer 796, da schauen Sie mal, da wird Augustinus zitiert und da unterscheidet er nämlich der ganze Christus, Haupt und Leib. Einer aus vielen, rede nun das Haupt oder rede der Leib? Immer redet Christus. Er redet als aus der Rolle des Hauptes, ex persona capitis, also der Priester, wie aus der des Leibes, ex persona corporis. Also dieses, wir sprechen dann wirklich ex persona corporis. Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Bin ich davon überzeugt oder nicht? Und darum geht's mir. Da wünsche ich mir so sehr, meine Lieben, dass Sie davon überzeugt sind. Wenn Sie sagen Vater, dann ist es wirklich der Christus in seinem Leib. Dieses ex persona corporis, der wirklich den Vater liebt. Identisch, authentisch. Wirklich, es ist dann der Sohn, der dann dem Vater das sagt. Weil wir dürfen Christus nicht mehr nach irdischen Maßstäben halten, einordnen. Das dürfen wir nicht. Denn es geht über das Wort, er als Priester und als Altar und als Opfer. Das Opfer wird doch gegenwärtig durch das Wort. Er hat es ein für alle Mal vollzogen durch seinen Leib vor 2000 Jahren. Aber es wird seitdem über das Wort vollzogen. Über das Wort, meine Lieben. Und dann sagt er in Seite 98 diese Stelle: Die Tieropfer sind vorbei. An ihrer Stelle tritt, was die griechischen Väter Thysia Logikae Opfer in der Weise des Wortes nannten und was Paulus ganz ähnlich als Logikae Laitraia, als wortgeformten, vernunftgemäßen Kult bezeichnet. Meine Lieben, es ist das Wort. Wenn dann ich als Priester dieses Wort sprechen darf über das Brot, das ist mein Leib, ja, dann geschieht das doch. Ich denke doch dann nicht an irgendwas von früher, sondern jetzt spricht doch der Vater sich ganz aus im Sohn, das ist mein Leib. Und dann ist das Brot in meiner Hand wirklich Christus. Ich habe den Tempel des Heiligen Geistes wie einen Leib in der Hand, in dem Christus ganz und gar wohnt, mit Gottheit und Menschheit, mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele, als Priester, als Altar und als Lamm, als Opfer. Das geschieht doch in der Heiligen Messe. Und genau das geschieht in jedem Menschenherzen. Das macht Christus ununterbrochen. Über das Wort, er spricht, er ist der, der sich dem Vater zurückschenkt, inwendig in mir, in dir. Mein Lieben, ich gehe mal einen Schritt weiter, weil sonst werden wir vielleicht nicht fertig. Denn es ist so, dass Christus tatsächlich dann alles dann eben halt durch sein Sein, durch sein Dasein, durch sein Gewandelt, dass wir gewoben sind in sein Sein, dass wir dann auch alle Gaben des Heiligen Geistes haben. Franz von Sales erklärt das so wundervoll mit den Gaben des Heiligen Geistes, dass es alles Eigenschaften der Liebe sind. Dann werden wir dann die Gabe der Weisheit, das ist dann die höchste Gabe, das heißt, es ist nichts anderes als die Liebe, die meinen Willen mit dem Willen des Vaters vereinigt. Ja, die Gabe der Erkenntnis, das ist nichts anderes als die Liebe, die mein Wissen mit dem Wissen Gottes vereinigt. Ja, und des Rates und der Stärke, das geht dann so weiter bis zur letzten Gabe des Heiligen Geistes. Meine Lieben, es ist dann Christus selbst, es ist wirklich Christus selbst. Und wir könnten jetzt noch weiter überlegen, wie ist das denn mit seinen, wie er gegenwärtig in uns ist, eben halt in seinen Ich-Bin-Worten. Ich bin das Brot, das heißt, er ist uns Nahrung. Er ist der gute Hirt, das haben wir gerade gehört, die 3,27er Stelle. Ja, er nimmt uns wirklich in das Herzmitte des Vaters, weil er ist ja nie allein. Da, wo er ist, ist ja der Vater. Wenn der Christus in uns ist, dann ist doch nicht der Vater außerhalb von uns. Dann ist doch der Vater auch in uns. Das ist doch wirklich die Dreifaltigkeit, ist doch dann in uns und wir sind in der Dreifaltigkeit. Und dann sind wir doch im Leben, ich bin das Leben, ich bin dann im Licht und dann werden wir selber zum Licht. Und diese Stelle, die ist so wundervoll, nämlich wir haben gehört die 1 Korinther 3,16 Stelle, aber die 2 Korinther 3,18 Stelle, meine Lieben, da heißt es in 2 Korinther 3,16, also genau ein Buch weiter, sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird die Hülle entfernt, die von Mose, wo von Mose gesprochen wird. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Spüren Sie, wir werden wirklich selber zu Christus auf dieser Welt. Wir dürfen Christus nicht mehr nach irdischen Maßstäben einschätzen. Ich will das noch verstärken durch den zweiten Punkt, den zweiten Schritt, nämlich die Christus in der Eucharistie. Wenn wir die Christus in der Gestalt der Eucharistie, des Brotes sehen, dann können wir uns auch da wirklich so richtig vorstellen, das Brot ist der Tempel des Heiligen Geistes. Vielleicht hilft das ein bisschen, um sich vorzustellen, wie das ist, ich in meinem Leib als Tempel des Heiligen Geistes. Denn Christus ist ja gegenwärtig in der Eucharistie. Durch das Wort, durch das Wort. Und was mir so wichtig ist, er ist auch im Wein gegenwärtig in der Eucharistie, also im Kelch. Und das ist eine Stelle, die lese ich immer so gerne vor im Denzinger. Das ist die 1641er Stelle und zwar aus dem Konzil von Trient vom 11. Oktober 1551. Nämlich, deswegen ist es ganz wahr, dass ebenso viel unter einer der beiden Gestalten wie unter beiden enthalten ist, ganz und unversehrt, ist nämlich Christus unter der Gestalt des Brotes und unter jedwedem Teil eben dieser Gestalt, ganz ebenso unter der Gestalt des Weines und unter seinen Teilen. Das heißt doch, dass praktisch auch das Blut der Tempel des Heiligen Geistes ist. Nur machen wir uns das nicht bewusst. Das ist praktisch der Wein. Ist doch nicht nur das Blut, es ist doch nicht getrennt. Christus ist doch da nicht getrennt, sondern es ist doch der ganze verklärte Christus in seinem Leib als wahrer Gott und wahrer Mensch in der Gestalt des Weines. Praktisch der Leib Christi flüssig und in der Hostie fest und doch identisch. Und wenn man sich das vorstellt, Christus ist nicht allein, sondern immer im sich empfangen und zurückgeben, meine Vater. Das heißt, es ist auch der Vater im Kelch, es ist auch der Vater im Brot. Und wenn ich mir das klar mache und das geschieht durch das Wort des Priesters, ja, dann ist doch wirklich Christus immer noch als Erlöser auf dieser Welt tätig. Immer noch ununterbrochen in jeder heiligen Messe, da vollzieht sich doch das Werk der Erlösung. Der Priester denkt doch nicht fromm an früher, vor 2000 Jahren, sondern es geschieht doch jetzt, weil sich das Werk Christi doch vollzieht. Er will ja die Wandlung, den Auftrag von vor 2000 Jahren, aber in Wirklichkeit geschieht es doch jetzt. Und nicht, weil wir uns das vorstellen, sondern weil das Wort gesprochen wird. Und wenn wir uns das bewusst machen, meine Lieben, wir stellen sich die Kommunion vor, wenn dann der Priester sagt, der Leib Christi, das heißt der Tempel des Heiligen Geistes, der Dom des Heiligen Geistes, erfüllt mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie wenn jetzt zwei Kölner Dome sich eben gegenüberstehen, du als Dom, sie als Dom, nämlich wo Christus ja gegenwärtig ist in der Liebe, wo der Vater ja auch gegenwärtig ist. Ahnen Sie, was das bedeutet, wenn Sie jetzt die Kommunion empfangen? Es ist ein Vereinen, denn Sie werden doch... Sie empfangen doch nicht Christus, sondern Christus empfängt Sie doch. Es ist doch eigentlich ein Einswerden von zwei, die vorher auch eins waren. Also es ist jetzt ein bisschen, klingt durcheinander, aber es ist doch so, Sie empfangen doch Christus in der Eucharistie, mit dem Sie vorher doch schon eins waren. Na, ahnen Sie, was das bedeutet dann, die Eucharistie? Wie wirklich dann eben die Mauer des Domes, des Tempels, einfach sich auflöst und wie eigentlich dieser Zustand der Dreifaltigkeit dann inwendig in meinem Leibe ist. Ja, wie sich dann die Hülle des Brotes auflöst in meine Hülle des Leibes und wo ich dann eins sein kann, eben eigentlich eins sein kann, wo ich wirklich dann eins bin mit dem Vater, eins bin mit dem Sohn, eins bin in der Liebe des Heiligen Geistes. Dass wir eben, wie es heißt, dass nicht er uns aufnimmt, sondern dass er uns in sich hineinzieht, da heißt es in Sacramentum Caritatis. Tatsächlich ist es nicht die eucharistische Nahrung, die sich in uns verwandelt, sondern wir sind es, die durch sie geheimnisvoll verändert wird. Christus nährt uns, indem er uns mit sich vereint, uns in sich hineinzieht. Und in Ecclesia der Eucharistia 17 heißt es, und der es mit Glauben isst, isst Feuer und Geist. Ich esse Feuer und Geist, weil ich eben halt diesen Tempel des Heiligen Geistes, Christus, aufnehme, der aber schon längst in mir ja ist, der mir in mir ja ist. Und dann, meine Lieben, dann kommt wirklich auf einmal das zur Geltung, was dann in Sacramentum Caritate 70 weiter steht, dass es nämlich zum Opfer wird. Es heißt, da wird sie, Römer 12,1 wird da zitiert, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, euch selbst, wörtlich, eure Leiber als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott gefällt. Das ist euer geistiger Gottesdienst. Mein Lieben, das macht doch Christus in mir als Priester. Dann bringt er sich dem Vater doch da. Er bringt sich für uns und unsere Sünden dem Vater doch da, unablässig. Und wenn ich das mir bewusst mache, dann wird sein Opfer zu meinem Opfer. Und so schreibt er das folgendermaßen: Die Kirche feiert dieses Geheimnis mit dem Altarsakrament, das die Gläubigen gut kennen und in dem ihr deutlich gezeigt wird, dass in dem, was geopfert wird, sie selbst es ist, die geopfert wird. Und so bestätigt auch die katholische Lehre, dass die Eucharistie in ihrer Eigenschaft als Opfer Christi ebenfalls Opfer der Kirche und somit der Gläubigen ist. Meine Lieben, Christus heiligt sich für uns. Er opfert sich für uns. Und dadurch werden wir gewandelt. So, wir werden wir gewandelt. Das ist für mich diese wunderbare Stelle, die 107er Stelle in Band 2 vom Vater Benedikt. Die Jünger Jesus werden geheiligt, geweiht in der Wahrheit. Die Wahrheit ist das Bad, das sie reinigt. Die Wahrheit ist das Gewand und die Salbung, derer sie bedürfen. Das heißt, mein Lieben, durch die Kommunion, durch die Eucharistie werden wir eben hineingekleidet in das Gewand, beziehungsweise gereinigt durch Christus selbst, gesalbt durch ihn selbst. Und dann sagt er, diese reinigende und heiligende Wahrheit ist letztlich Christus selbst. In ihn müssen sie eingetaucht sein, in ihm gleichsam umkleidet werden. Und so sind sie an seiner Heiligung beteiligt, an seinem priesterlichen Auftrag, an seinem Opfer. Spüren Sie das? Ist das nicht unglaublich? Und wenn wir dann nämlich hören, was Anbetung ist, ja, dann ist doch klar, wenn dann nämlich der Vater Benedikt hier bei uns in Köln sagt, Anbetung wird, so sagten wir, Vereinigung. Gott ist nicht mehr bloß uns gegenüber, der ganz andere. Er ist in uns selbst und wir in ihm, sagt er da vor der ganzen Weltöffentlichkeit. Seine Dynamik durchdringt uns und will von uns auf die anderen und auf die Welt im Ganzen übergreifen, dass seine Liebe wirklich das beherrschende Maß der Welt werde. Ich finde diesen neuen Schritt, den das Abendmahl uns geschenkt hat, sehr schön angedeutet im Unterschied zwischen dem griechischen und dem lateinischen Wort für Anbetung. Das griechische Wort heißt Proskynesis. Das bedeutet den Gestus der Unterwerfung. Die Anerkennung Gottes als unseren wahren Maßstab, deren Weisung wir folgen. Es bedeutet, dass Freiheit nicht bedeutet, sich auszuleben und für autonom zu halten, sondern sich nach dem Maß der Wahrheit und des Guten zu richten und so selbst wahr und gut zu werden. Dieser Gestus ist notwendig, auch wenn unser Freiheitsstreben ihm zunächst entgegensteht. Aber uns zueignen können wir ihn erst ganz in der zweiten Stufe, die sich im Abendmahl eröffnet. Das lateinische Wort für Anbetung heißt Adoratio, Berührung von Mund zu Mund, Kuss, Umarmung und so im tiefsten Liebe. Aus Unterwerfung wird Einung, weil der, dem wir uns unterwerfen, die Liebe ist. So wird Unterwerfung sinnvoll, weil sie uns nicht Fremdes auferlegt, sondern uns frei macht zum Innersten unserer selbst. Meine Lieben, spüren Sie das, was Anbetung ist? Das ist diese Vereinigung, dieses Angstfrei, dieses wirklich mit ihm eins sein. Und dann heißt es, sagt er dann in Sacramentum Caritate 66, Anbetung ist nichts anderes als die natürliche Entfaltung der Eucharistiefeier. Eben Vereinigung, dieses Angleichen mit Gott, Liebe werden, umgewandelt werden und wieder anders formuliert, seinen Willen tun, mein Lieben. Und da möchte ich Ihnen auch viel Mut machen. Im Grialu in 1282, da schreibt er, wie weit nämlich dieses Verhältnis von Freundschaft mit Gott geht, da staunen wir nur, denn wir sagen doch immer, Vater, dein Wille geschehe. Aber was sagt er da? Wort Jesu, das beim letzten Abendmahl an die Apostel richtet, der Glaubensbote ist ein Freund des Herrn. Dieses, was wir eben vom Vater Benedikt gehört haben, er heiligt sich für die Seinen. Sein liebevolles Vertrauen übertrifft bei weitem die Offenbarungen über Gottes Plan. Es handelt sich um eine wahre Freundschaft mit gegenseitiger Zuneigung und Hochachtung. Der Christ ist ein fügsames Werkzeug in den Händen Gottes und Gott selbst. Und Gott selbst unterwirft sich dem Willen des Christen. Hören wir, was Teresa darüber aus persönlicher Erfahrung zu berichten weiß. Der Herr beginnt der Seele eine so tiefe Freundschaft zu erweisen, dass er ihr nicht nur ihren Willen zurückgibt, sondern auch noch den seinen dazu schenkt. Da seine Freundschaft zu ihr so groß ist, teilt er mit Freuden seine Herrschaft mit ihr. Er tut, um was sie ihn bittet, und sie tut, um was er sie bittet. Mein Lieben, spüren Sie das, in welche Dimension das geht? Dass die Ängste endlich rauskommen aus unserer Seele? Dass wir Angst haben vor dem Vater? Wie sagt kleine Therese mit den Kindern? Zwei Kinder waren zu Hause. Papa, Papa kommt früher nach Hause als geplant und das eine Kind hat Angst vor der Strafe des Vaters, aber das andere läuft ihm entgegen und sagt, springt ihm auf den Arm, sagt, Papa, guck mal, alles durcheinander gemacht und jetzt bestrafe mich bitte mit deinem Kuss. Mein Lieben, das ist kein Herabmindern von Sünde und von Fehler und Schwächen, überhaupt nicht, sondern es ist ein eine endliche freie Sicht auf die Liebe selbst, die der Vater ist und die inwendig in uns ist. Es kann doch nicht sein, dass die Sünde wichtiger ist als die Liebe. Und darum geht es, dass wir dieses Bewusstsein haben. Da seine Freundschaft zu ihr so groß ist, sagt die große Therese, teilt er mit Freuden seine Herrschaft mit ihr. Er tut, um was sie ihn bittet, und sie tut, um was er sie bittet. So vereinen sich die beiden. Teresa vom Kinde Jesus hat einen so deutlichen Eindruck von ihrem Einfluss auf den Willen Gottes, dass sie es aus Feingefühl vermeidet, Gott unmittelbar um etwas zu bitten. Lieber vertraut sie ihre Anliegen der Gottesmutter an. Diese soll zuerst prüfen, ob es wirklich dem göttlichen Willen entspricht und es dann vor Gott bringen. Überschwängliche Zärtlichkeit, schreibt Pater Eugen, spiele einer Liebe, die nichts brennender wünscht, als den eigenen Willen mit dem Willen des Geliebten zu verschmelzen. Dies gilt ebenso für die Liebe, die Gott zu uns hegt, wie für unsere Liebe zu Gott. So wie Jesus gekommen ist, um zu dienen und nicht um sich bedienen zu lassen, verbirgt sich auch der Geist Jesu gerne hinter der Persönlichkeit und dem Wirken der Boten, die er durch seine Liebe erobert hat. Die Liebe erniedrigt sich, selbst wenn sie allmächtig ist, um jene zu erhöhen, die sie liebt. Das sind wir, meine Lieben. Ist das nicht schön? Und wenn wir dazu Ja sagen, zu dieser Wirklichkeit, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes und in der Eucharistie eben so außergewöhnlich diese Nahrung, dieses Einswerden, diese Anbetung, dieser gemeinsame Wille eben zur Liebe selbst, wie Gott wirklich in mir ist und mich liebt über alles. Und dass ich dann Ja sage, der dritte Schritt zur Kirche. Nämlich, dass ich dann meinen Nächsten mit derselben Liebe betrachte. Dass ich dann eben weiß, außerhalb von mir gibt es ja kein Liebesvakuum, sondern die Liebe des Vaters berührt mich hier auch außerhalb. Und so berührt ja auch diese Liebe jeden Menschen auf dieser Welt. Und auch inwendig in den Menschen ist ja diese Liebe. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich ja gar nicht anders, als mich so verhalten wie Christus in den Herzen der Menschen. Nein, wie Christus in mir, nämlich, dass er all meinen Schmerz, meine Wunden, meine Sünden und meine Fehler durchleidet und sie dem Vater bringt. Das ist für mich diese ganz tolle 256er Stelle, nämlich die Berührung. In dieser Berührung wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe. Weil im Menschen Jesus das unendlich Gute da ist, ist in der Weltgeschichte nun die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig und wirksam. Ist immer das Gute unendlich größer als die ganze noch so schreckliche Masse des Bösen. Das heißt, wir machen dann Christus berührbar, indem ich den Nächsten berühre und der Nächste mich. Und das, was Christus in mir tut, das tut er auch im anderen. Und wenn wir so dann als Gläubige aufeinander schauen, dann ahnen wir, was wir für eine Sendung haben. Nämlich Christus hat ja in mir, eben als hoher Priester, als Altar und Lamm, das Böse ja besiegt. Dann gibt es eine Macht, die das Böse besiegt, so fragt doch Vater Benedikt am 22. Dezember 2005 und zitiert dann da, eben unseren heiligen Johannes Paul II. Gibt es eine Kraft, die das Böse besiegt? Ja, sagt er. Da ist es. Die Macht, die dem Bösen eine Grenze setzt, ist die göttliche Barmherzigkeit. Der Gewalt, der Überheblichkeit des Bösen stellt sich in der Geschichte als das ganz andere Gottes, als Gottes eigene Macht, die göttliche Barmherzigkeit entgegen. Das Lamm ist stärker als der Drache, könnten wir mit dem Buch der Offenbarung sagen. Die Grenze, die der Gewalt des Bösen gesetzt ist, die Macht, die es endgültig besiegt, ist, so sagt er, das Leiden Gottes, das Leiden des Gottessohnes am Kreuz. Meine Lieben, das sagen beide Päpste. Das Leiden des gekreuzigten Gottes ist nicht nur eine Form des Leidens neben den anderen. Christus hat, indem er für uns alle litt, dem Leiden einen neuen Sinn verliehen. Er hat es eine neue Dimension erhoben, in eine neue Ordnung eingeführt, in die Ordnung der Liebe. Meine Lieben, und wenn wir das ahnen voneinander, das wahrnehmen, das spüren, das annehmen und dem vertrauen, dass es so ist, dann sind wir als Gläubige wirklich hineingewoben in den Leib Christi. Dass wir uns in dieses Bewusstsein hineintrainieren, muss ich schon sagen, denn das braucht ja Zeit. Dass wir als Leib Christi, die Getauften, auch mit den evangelischen Geschwistern, dass wir wirklich als die Getauften diesen einen Leib bilden, wir sind es. Und dass wir so diese Haltung Christi, nämlich mit der Barmherzigkeit, alles in die Liebe des Vaters hineintragen. Den ganzen Schmerz, den ganzen Schmutz der Welt, aber wir sind eben halt in dieser Welt. Wir sind jetzt am Erlösen. Wie sagt der Paulus in Kolosser 1, 24? Da sagt er, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Wie kann er das sagen? Christus hat das Opfer doch gebracht. Und das ist das, was ich anfangs gesagt habe, meine Lieben, mit der Zeitlichkeit. Dass er quasi, weil sagt, ich bin ja nach ihm und ich muss in meinem Leibe eben die Leiden Christi noch ergänzen, weil er eben später lebt. Und so müssen wir quasi durch unsere Leiden diese Leiden Christi noch ergänzen, weil er ja jetzt in uns lebt und in uns leidet, weil er ja immer noch am Erlösen ist, obwohl das Opfer ein für alle Mal vollzogen ist. Und das, meine Lieben, ist der vierte Punkt, dass wir unsere Sendung nämlich als Kirche in dieser Welt, wie sagt der Heilige Vater im Olympiastadion in Berlin, die Kirche als Verkünderin des Wortes Gottes und Spenderin der Sakramente verbindet uns mit Christus, dem wahren Weinstock. Die Kirche als Fülle und Ergänzung des Erlösers, wie Pius XII. Sie genannt hat, plenitudo et complementum redemptoris, ist uns Unterpfand des göttlichen Lebens und Vermittlerin der Früchte, von denen das Gleichnis vom Weinstock spricht. So ist die Kirche das schönste Geschenk Gottes. Daher konnte Augustinus sagen, in dem Maß, wie einer die Kirche liebt, hat er den Heiligen Geist. Dass wir uns wirklich bewusst machen, meine Lieben, das steht auch im K3, dass die Kirche eben die Kirche Tempel des Heiligen Geistes ist, eben der einzelne Tempel des Heiligen Geistes, aber eben halt auch die ganze Kirche als Tempel des Heiligen Geistes, nämlich 797. Wenn man sich das bewusst macht, meine Lieben, dass wir dann als im Einzelnen eben in uns Christus ist und wir als Gesamt, wir quasi dieses Persona Corporis und die Priester eben als Persona Capitis, dass wir eben halt in dieser Einheit sind als ganzer Christus, als der eine Leib. Und dass wir dann eben genau wie er dann in unserem Herzen wirkt, was ich eben erklärt habe mit Priesteraltar und Opfer, und in jedem Einzelnen von uns, sodass wir dann als der eine Christus in dieser Schöpfung genau so wirken. Nämlich, dass wir die Herzen der Menschen, dass wir sie alle in unserem Herzen aufnehmen, dass wir sie wirklich mit unserem Herzen nicht abstoßen, sondern sie aufnehmen und sie umfangen quasi wie die Rachamim, eben wie die mit der Barmherzigkeit des Sohnes. Dass wir auch tatsächlich als Christus auf dieser Welt sind. Denn was wollte er? Den Vater offenbaren. Was wollte er? Die Liebe offenbaren. Was wollte er? Uns heimholen in die Liebe des Vaters. Eins machen in die Liebe des Vaters. Und da liegt dann auch unsere Aufgabe, unser Auftrag, dass wir nämlich sagen, ja Vater, das will ich. Ich will es genau machen wie Christus. Ich will dann das ganze Leid sehen der Menschen. Dass ich auch dann tue, was zu tun ist. Dass ich auch nicht Aktio und Contemplatio gegeneinander ausspiele, sondern dass ich aus der Liebe heraus lebe. Und dass das so kostbar ist, wenn ich jemandem helfe, ein Glas Wasser gebe, dass ich Menschen aufnehme, was auch immer, jeder nach seiner Berufung, nach seinem Sein, nach seinem Impuls. Und die anderen eben halt im Verborgenen, im Alltag, im ganz normalen Alltag. Und dass wir so dann, meine Lieben, als Kirche tatsächlich in dieser Welt leben, dass wir quasi die Gegenwart Christi auf dieser Welt ist. Und dass wir dann tatsächlich dann, man könnte sagen, alle, die ganze Schöpfung in uns tragen und dann quasi wieder heimgeholt haben aus dem sie nämlich kommen, hervorgeht aus dem Herzen des Vaters. Denn da ist die ganze Schöpfung doch schon immer. Dass wir uns das bewusst machen, dass wir quasi so eben alles zurücktragen, zurückatmen, könnte man vielleicht noch sagen, das ist dann eben nicht so, dass wir uns unter Druck setzen, sondern es ist das Wirken der Liebe. Meine Lieben, spüren Sie, warum ich am Anfang gesagt habe, ich freue mich auf diese Stunde, wie wichtig das ist, dass wir uns das bewusst machen, dass ich also Ja sage zu meinem Sein, als Mensch, als Tempel des Heiligen Geistes, dass wirklich Christus ist in mir als Priester, Altar und Opfer, durch das Wort, durch die Taufe, durch den Glauben und dass ich eben Christus kennenlernen muss vom Vater her, dass ich eben nicht von meinem Denken her mir Christus vorstellen muss, sondern dass ich die Liebe wahrnehme und diese Liebe will und aus dieser Liebe denke, rede und handle, dass das geistliche Leben von innen nach außen geht und nicht von außen nach innen. Und dass wirklich in der Eucharistie Christus der Tempel des Heiligen Geistes ist und wie dann eben, man könnte sagen, der Vorhang hochgezogen wird, wenn dann er einzieht, dann Tempel in Tempel. Und dass wir dann in der Anbetung dieser Einheit der Eucharistie leben, diese Vereinigung leben, dass es da kein Vakuum gibt, kein Zeitvakuum und auch kein Raumvakuum, sondern dass wir ständig diese Liebe atmen und diese Liebe eigentlich atmen sollen. Und dass wir genau dann eben immer mehr geformt werden zueinander, keine Angst haben voreinander, keine Konkurrenten sind, sondern dass wir ein Leib sind, ein geheimnisvoller Tempel des Heiligen Geistes, in dem die Dreifaltigkeit lebt und wirkt und immer noch am Erlösen ist. Und wie wir dann als der eine Leib Christi eine Sendung haben für die gesamte Schöpfung, für die ganze Weltgeschichte, denn in der Eucharistie, in der Wandlung, dann dieses Werk der Erlösung ist ja vollzogen für die gesamte Weltgeschichte. Wenn ich am Altar stehe und bringe dem Vater den Kelch da, dann sind alle Menschen, die je gelebt haben, mit hineingenommen. Alle Menschen, die jetzt gerade leben, mit hineingenommen. Aber auch alle Menschen, die noch je geboren werden, mit hineingenommen. Also die leben werden, mit hineingenommen, auch die Ungeborenen. Alle, die gesamte Geschöpfung ist damit hineingenommen in diesen Kelch. Meine Lieben, ist das nicht großartig, unsere Berufung als Tempel des Heiligen Geistes? Und so möchte ich Ihnen zum Schluss den Segen geben. Mit dem Bewusstsein, dass Christus, dass diese Liebe in uns ist, dass wir sagen, Vater, und dass es echt Christus ist, der dann sagt, Vater, wenn wir sagen, Vater. Und dass wir mit dem Bewusstsein auf dieser Welt leben und gerne leben. Gott segne Sie auf die Fürsprache der Mutter Gottes, aller heiligen Engel und Heiligen, in der Kraft des kostbaren Blutes der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Das war die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol, heute zum Weihetag der Lateranbasilika. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, darüber sprach Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer May, für Ihren Vortrag und Ihnen Gottes Segen und einen schönen Sonntagnachmittag.
Danke, Ihnen auch. Ade.